mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, der gerade unterwegs ist in Aachen, also ganz, ganz im Westen, an einem regnerischen Sonntag, den man ja gar nicht mehr so gewohnt ist nach dem schönen Wetter, das wir bisher hatten. Das Bergfest der Sommersaison, das haben wir ja auch schon überschritten. Für die Profis ist jetzt alles gelaufen schon, bis auf den Rest, der noch irgendwie verramscht wird. Gewinner und Verlierer des Sommers, die stehen jetzt fest. Ein Gewinner, auch gerade wegen des tollen Wetters, das wir hatten, ist Deutschland als Destination und im Sommer vor allem die Küste und da die boomende Ferienregion Mecklenburg-Vorpommern. Bernd Fischer als Geschäftsführer des Tourismusverbandes ist einer der erfolgreichsten Urlaubsmanager Deutschlands und mit ihm habe ich mich unterhalten über die Herausforderungen für eine Region, gutes Marketing zu machen, aber auch über die Hintergründe, warum man der DZT nicht mehr zutraut, auch in Deutschland für das Zielgebiet Deutschland werben zu können. Es müssen ja auch nicht unbedingt immer die großen Attraktionen sein. Sommerzeit bedeutet Kultursaison auf dem Land. Da werden die Bretter, die die Welt bedeuten, auf allen möglichen Dorfangern für Shakespeare und Co. gezimmert und in Scheunen, auf Wiesen und vor Schlössern wird munter musiziert. Wir haben uns für das Reiseradio mal was ganz Ungewöhnliches herausgepickt, was letztes Jahr übrigens Weltpremiere hatte. Ein Klassikkonzert auf einer Golf-Driving-Range, bei dem die Golfspieler Teil der Musik sind. Was da genau passiert am 11. September im Land Flesensee, wenn das Ereignis noch einmal stattfindet, das verrät uns Daniel Bouillard, der Hotelchef des Radisson Blue Schlosshotels Flesensee. Musik ist für viele ein Reisegrund, Kultur allgemein und deshalb beleuchten wir stellvertretend noch ein zweites Ereignis. Dieses Mal geht es um einen Schriftsteller, Oscar Wilde, mit vor allem einem Roman. Oscar Wilde wurde in Dublin geboren, der irische Botschafter in Berlin, Dan Mulhall, ist ein Fan von ihm. Er liest nicht nur für das Reiseradio die Schlüsselszene aus eben diesem Roman, sondern wirbt auch dafür, im Sommer auf den Spuren von Oscar Wilde durch Dublin zu wandern. Und auch mein Lieblingsprofessor ist jetzt urlaubsreif. Aber bevor es ihn in sein Domizil auf Lanzarote zieht, werden wir uns noch unterhalten über die neue Unsitte von Hotels, vor allem in Amerika und der Karibik, ähnlich wie die Billigflieger Gebühren für alle möglichen Dienstleistungen zu verlangen. Ob sich hier ein unseliger Trend etabliert? Sie hören schon, es ist wieder ein interessanter Mix geworden. Ich hoffe, Sie bleiben am Lautsprecher oder auch Kopfhörer in Ihrem Reiseradio. Schön, dass Sie da sind. Für einige von Ihnen ist der Urlaub schon vorbei und da haben Sie wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht. Man kommt mehr oder weniger erholt zu Hause an. Die leere und eingemüffelte Wohnung muss erstmal wieder in Besitz genommen werden. Volle Koffer mit schmutziger Wäsche. Am Montag wartet schon das Büro. Das sind dann so die Momente, wo einen ein bisschen der Alltagsblues packen kann. Mein Kollege Rolf Nöckel von der Westdeutschen Zeitung hat es auf den Punkt gebracht.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt. Gestern noch. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Ja, gestern noch. Da schienen die Sorgen so weit weg. Alles war sonnig, locker, leicht. Gestern noch warst du auf Teneriffa am riesigen Sandstrand. Die Sonne lachte vom blauen Himmel, ließ bei Temperaturen um 20 Grad nur gute Gedanken gelten. Der Atlantik schickte blubbernde Wellen ans Ufer. Das klang wie sanfte Musik. Dir war's, als sei die Tür zum Paradies geöffnet. Einen Spalt breit. Diese stillen Augenblicke am Meer, sie schenken dir einen Hauch von Frieden, ein Gefühl von Dankbarkeit. Das kleine Glück, es kann so einfach sein. Der letzte Abend, unbeschwertes Lachen in der Bodega. Der Wirt stellt mit einem dröhnenden Salut zwei Wassergläser und eine Kanne mit rotem Landwein auf den Tisch. Hasta pronto, bis nächstes Jahr, amigos, bleibt fit. Nur wenige Stunden später, schon auf dem Flughafen, herrscht ein nervenzerfetzendes Geschiebe. Die Uhr des Lebens tickt ab sofort wieder hastiger. Zu Hause ein paar Telefonate, der erste Ärger. Gespräche mit Daheimgebliebenen, die immer über das Wetter und ihre Wehwehchen klagen. Der Blick in die Tageszeitung, Sorgen der Welt auf 40 Seiten. Du bist wieder da, mittendrin im deutschen Alltag. Der erste Arbeitstag. In der Kantine dudelt das Handy des Kollegen eine blecherne Melodie. Yesterday.
Deutschland zählt zu den großen Gewinnern dieses Jahr, so wird es zumindest in der Statistik vermeldet, überall positive Zahlen, alle sind happy. Nun war Deutschland immer schon das liebste Urlaubsziel der Deutschen, das ist keine sehr neue Erkenntnis. Aber es gibt natürlich Gewinner- und Verliererregionen, in den Mittelgebirgen blieb trotz des schönen Wetters so manches Bett frei. Es sind einzelne Leuchtturmregionen wie die Alpen oder die Küste, die das Rennen machen. Vor allem die Küste von Mecklenburg-Vorpommern ist die Erfolgsstory schlechthin in den Sommermonaten. Und auch die Bayern können natürlich nicht klagen. Da kommt irgendwie der leise Verdacht auf, dass es gerade die starken Tourismusregionen waren, die bei der DZT gestänkert haben und den Auftrag zu Fall brachten, die Deutsche Zentrale für Tourismus für das Inlandsmarketing zuständig zu lassen. Lieber das Geld selbst verbuttern, als Programme für die touristischen Hungerleider mitzufinanzieren? War das die Motivation der Großen? Ich hatte gerade Gelegenheit, Bernd Fischer zu treffen. Er ist der Geschäftsführer des Tourismusverbandes von MECPOM und einer der stärksten Player im Deutschlandtourismus. Warum glaubt man nicht mehr an die DZT? Das wollte ich unter anderem von ihm wissen.
Ready for takeoff. Unser Top-Thema heute.
Bernd Fischer, Mr. Urlaub von Mecklenburg-Vorpommern. Die neuesten Zahlen müssen Sie ja innerlich jubilieren lassen. Der Deutschlandtourismus im Aufwind. Es wird wieder nach Deutschland gereist, sowohl vom Ausland wie auch innerhalb des Landes. Haben Sie jetzt den goldenen Verdienstkeks vom Land Mecklenburg-Vorpommern bekommen?
Nee, mit Sicherheit nicht, denn wir mussten ja ganz speziell in Mecklenburg-Vorpommern, wir mussten erstmal die Eisschicht wegkratzen und dann ein gutes Bett für die Urlauber für die Sommerzeit gestalten. Und dieses Eis hängt uns natürlich schon so ein bisschen am Hacken. Das schleppen wir seit Januar, Februar, März schon noch im Minusbereich mit uns herum. Und deshalb sind wir jetzt schon froh, dass die Zahlen wieder gut nach oben gehen und bestätigt uns einfach weiterhin in der Arbeit.
Also solche Zahlen lassen nicht innerlich jubilieren, wenn man genau weiß, naja, das sind zwar Zahlen, aber die haben mit der Realität nichts zu tun.
Ja, ich denke schon, dass man Statistik zwar für ganz, ganz viele Sachen gebrauchen kann, aber man kann Statistik nicht zur Hure für jede Antwort machen. Ich glaube, da muss man sehr seriös arbeiten. Und wir wissen selber, dass jedes Ereignis das Resultat von bestimmt 4 oder 5 parallel verlaufenden Prozessen ist. Und diese Prozesse natürlich ganz genau zu werten, das ist die hohe Kunst. Und ich halte da nicht so von, ja, in einem Monat Hü und einen anderen Monat Hot. Das bringt langfristig nichts.
Nun haben Sie ja, also nicht Sie persönlich, aber die ganzen Länder haben gesagt, ja, die DZT ist uns lieb und teuer, aber vor allen Dingen teuer. Und deshalb wollen wir die nicht mehr haben fürs Inlandsmarketing. Sind Sie jetzt glücklich darüber, dass Sie das geschafft haben?
Es gibt einen klaren Beschluss und das ist nun mal so. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie wir unsere Vorstellung, die wir von der Zusammenarbeit zwischen den Ländern haben, wie wir die umgesetzt bekommen. Ich denke zum Beispiel dieses Thema Benchmarking, Marktforschung im Tourismus wäre ein Thema gewesen, was man sehr gut mit der DZT hätte umsetzen können. Ich denke, dass andere Themen, zum Beispiel maritimer Tourismus, dort arbeiten wir mit Brandenburg sehr gut zusammen. Ich könnte mir so eine Partnerschaft auch mit Schleswig-Holstein sehr gut vorstellen. Das heißt, wir müssen jetzt anders gestaltete Fundamente suchen, wo wir mit mehreren Partnern gemeinsam Projekte umsetzen.
Das hört sich jetzt sehr politisch an. Plaudern Sie doch mal aus dem Nähkästchen. Wer hat denn da rumgemault?
Da gab es schon eine ganze Menge Kritiken und diese Kritiken, die will ich auch nicht in Abrede stellen. Und wer geplaudert hat, ja gut, ich bin auch keine Plaudertasche, das muss ich auch ganz konkret sagen.
Ich brauche ja keinen Namen nennen.
Nein, es gab schon Ansätze, wo man gesagt hat, so geht es nicht und so kann es, dann konnte es auch nicht gehen. Da bleibe ich bei der politischen Variante. Nach vorn geguckt sage ich schon, es gibt bestimmte Punkte, wo man zusammenarbeiten sollte und auch die Zusammenarbeit suchen muss. Und da gibt es bestimmt auch bilaterale Kooperationsmöglichkeiten.
Sind Sie auf einer verhältnismäßig guten Position? Mecklenburg-Vorpommern im Sommer die absolute Nummer 1 in Deutschland, noch vor den Bayern. Sie können natürlich sagen, ach, bevor wir hier Geld in einen gemeinsamen Topf reintun, geben wir das Geld lieber für uns selbst aus und machen richtig Werbung für uns und kriegen noch ein paar mehr Touristen und brauchen nicht die Hungerleider mit zu finanzieren.
Ah, ich glaube, das klingt auch sehr politisch. Da steckt ja auch so ein bisschen Solidarprinzip drin aus Ihrer Sicht. Weiß ich nicht. Ich würde es so in der Schärfe nicht sehen. Es gibt einfach Felder, wo man zu dritt, viert oder fünft einfach auch mehr bewegen kann. Bloß alles nun über einen Kamm zu scheren, das funktioniert nicht. Das ist das Problem. Weil dafür sind dann die Länder doch sehr, sehr unterschiedlich. Auch in dem, was sie selbst aus ihren Strukturen heraus wollen und können. Wir haben Länder, da sind die Strukturen überhaupt nicht vertriebsorientiert, überhaupt nicht, auf Businessbereiche konzentriert. Andere Länder machen das wieder etwas stärker. Und da muss man einfach ganz fairerweise sagen, da kommt man einfach manchmal nicht zusammen.
Und dann ist jetzt wieder die Zeit der Berater, die durch die Länder reisen und dann wieder dann tolle Gutachten schreiben für viel Geld, wie der Tourismus funktioniert.
Ach, weiß ich nicht. Wir wollen sicherlich auch uns beraten lassen. Wir arbeiten derzeit an einem neuen Kommunikationskonzept. Das heißt, wir wollen einfach auch unseren Auftritt stärken, so ein bisschen Randbereiche vielleicht dann doch streichen, die wir bisher mit bedient haben, etwas spitzer werden in der Aussage, obwohl das in Mecklenburg-Vorpommern sehr, sehr schwierig ist, weil wir festgestellt haben, das ist auch wieder ein Ergebnis der Marktforschung auf Deutschland-Ebene, dass wir das Bundesland sind, wo die Urlauber hinfahren, wenn sie die meisten Wünsche haben. Also so nach dem Motto, frühmorgens mit dem Kanu irgendwo durch den Dschungel, mittags im Sterne-Restaurant essen, abends klassisch Musik hören, am anderen Tag Radfahren, am nächsten Tag schwimmen und baden gehen. Das heißt, die Gäste, die nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, die haben ein sehr, sehr breites Spektrum im Urlaub etwas zu tun. Und da ist es gar nicht so einfach, sich zu reduzieren auf so, wie man das so schön sagt, auf den Markenkern. Wenn der relativ groß ist, dann ist das schon recht schwierig, da eine Spitze hinzukriegen. Aber ich glaube schon, es wird so in eine Richtung Natur gehen, weil einfach Mecklenburg-Vorpommern steht für intakte Natur, steht für Weite, für Ruhe und für eine recht abwechslungsreiche Landschaft.
Wenn der Markenkern noch für ganz Deutschland entwickelt werden soll, dann ist man schon eine Pampelmuse in der Mitte. Ist das denn bei Ihnen jetzt auch so, dass Sie sagen, wir müssen noch emotionaler werden mit unserer Werbung, mit unserem Marketing? Weil das hat man ja manchmal gehört, so die Kritik, ja, die DZT macht das alles total professionell, aber sie ist so wenig emotional. Das ist so sehr verkopft oft, warum man nach Deutschland fahren soll.
Es sind ja auch Tests gelaufen und diese Prätests für die Marketingkampagnen, die haben ja doch ganz gute Werte gebracht und da steckt schon auch ein Stückchen Emotionalität drin. Aber natürlich ist es einfacher, wenn ich ein etwas regional begrenzteres Produkt habe, dort einfach in der Aussage viel genauer und zieltreffender zu werden, als wenn ich das für ganz Deutschland machen muss. Das ist natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung. Und wenn wir uns Österreich anschauen oder wenn wir uns Italien anschauen, da sind es ja auch die Leuchttürme, die in ihrer Werbung, sage ich mal, sehr, sehr herausragend sind. Und es ist nicht das ganze Land, was letztendlich nur den Drive fürs Marketing mitbringt. Ich glaube, man braucht eine ganz witzige Mischung eben zwischen einer breiten Basis. Das kann eben, wie gesagt, auch ein Land sein. Aber letztendlich die Marken, die es dort im Einzelnen gibt, die muss man genauso gut pflegen.
Und Ihr bevorzugtes Urlaubsland ist Bayern?
Ach, mein bevorzugtes Urlaubsland ist ganz klar Mecklenburg-Vorpommern.
Das müssen Sie jetzt sagen.
Nein, wir machen zum Beispiel einmal im Jahr, gibt es bei uns immer das Familien-, also das Geschwistertreffen. Da kommen so Verwandte, Bekannte, alles was so angeheiratet ist. Wir treffen uns einmal im Jahr, das ist im September. Das Treffen müssen wir natürlich organisieren oder das organisiere ich dann. Und
wie praktisch, dass man so jemanden in der Verwandtschaft,
ja, genau,
hat.
Genau so ist es. Und da geht es dann einfach ein richtig langes Wochenende nach Mecklenburg-Vorpommern und nicht unbedingt in die ganz bekannten Gegenden, sondern da wird eben auch nach Geheimtipps gesucht. Da wird dann eben mal auf dem Kummerower See gesegelt, dann mit der Draisine an den Kummerower See gefahren oder Bierverkostung in der Daguner Brauerei oder eine Obstlerverkostung in Schwechow und danach mit dem Landstraktor und Anhänger zum Picknick in den Wald fahren oder Wasserskifahren in Zachun. Also es gibt da schon so richtig Orte, wo man sich sehr witzige Programme zusammenstellen kann, die einfach richtig Spaß machen und wo man einfach auch selber persönlich neue Sachen kennenlernt, die man vielleicht so als Kleinigkeit gar nicht wahrgenommen hat.
Die Österreicher hatten ja den Slogan Österreich neu entdecken, jetzt heißt es dann Mecklenburg neu entdecken.
Ach, ich glaube, dass man das nicht koppeln darf. Ich glaube, das ist klar. Da muss man sich schon eine andere witzige Überschrift vielleicht zum gleichen Thema einfallen lassen.
So, Achtung, jetzt kommt Kultur. Sie hören nun einen kleinen Konzertausschnitt mit den Neubrandenburger Philharmonikern. Und keine Sorge, nein, Sie brauchen den Titel nicht zu erraten. Es ist der Hummelflug. Aber er hört sich irgendwie anders an. Wahrscheinlich haben Sie es sofort erkannt, die Percussion, das waren hunderte von Golfbällen, die im Takt geschlagen wurden. Das Ganze nennt sich Golfonics und es gibt es nur im Land Fliesensee, wo neben dem Schlosshotel, dem Dorfhotel, dem Robinson Club und dem Iberhotel eben auch die größte Golfanlage mindestens Deutschlands zu finden ist. Golf meets Classics. So ist auch der Titel eines ganz besonderen Konzerts, das am 11. September wieder stattfinden wird. Und ich traf diese Woche Daniel Boyard, den Hoteldirektor des Radisson Blue Schloss Hotels, dem in diesen Tagen der Vorbereitung die kleinen weißen Bälle nur so um die Ohren fliegen.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Wenn am 11. September hoffentlich gülden die Sonne am Horizont von Land Flesensee versinkt, dann gibt es Golf und Classics. Schön, also man denkt, es ist noch eine Landpartie in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg, noch ein klassisches Konzert, aber es ist doch was ganz anderes hier. Es ist konkret Orchester plus Golfpros, Golfspieler. Das hört sich jetzt erstmal sehr skurril an.
Skurril ist es durchaus. Der Gedanke, der dahinter ist, ist einfach, dass die Kombination hervorragend passt. Also für einen Golfer ist der Klang eines Driver-Hits, wenn er den Ball wirklich richtig satt trifft, ist einfach Musik in den Ohren. Die optischen Abläufe bei einem sehr gut gelungenen Golfschwung sind hervorragend und natürlich die klassische Musik, gerahmt von der hervorragenden Kulisse, die einfach die Topografie dieser Driving Range dort bietet. Das ist die Kombination, die es dann einfach etwas ungewöhnlich macht, und erstaunlicherweise hat sich niemand an diese Idee zuvor gewagt, und wir haben es im vergangenen letzten Jahr versucht, Erfolg mitgehabt und werden es dieses Jahr ein zweites Mal aufführen.
Kann ich mir vorstellen, dass mancher im Publikum sitzt, Sie haben es ja gerade gesagt, der satte Klang, wenn ein Golfpro einen Ball so richtig perfekt trifft. Und dann sitzt da mancher im Publikum und seufzt, mein Gott, wenn es bei mir doch auch so gut klappen könnte.
Neid wollen wir natürlich nicht verursachen, aber glauben Sie mir, die Impressionen und Eindrücke, die dort geboten werden in kurzer Zeit, die lassen kaum Raum, um über solche Gedanken die Zeit zu verschwenden oder zu verlieren.
Wie kommt man auf so eine Schnapsidee, ein Orchester, ein klassisches Orchester aufmarschieren zu lassen auf einen Golfplatz, und die sollen zusammen mit Golfpros Musik machen?
Schnapsidee trifft es fast. Es war eher eine Saftidee, aber doch da, wo solche Ideen entstanden, sind wir drauf gekommen. Es war in der Tat in der Bar, aber da unser Dirigent aus Prinzip keinen Alkohol trinkt, war es doch eher bei einer Saftschorle. Und so kamen wir auf die Idee. Nachdem ich mit Kollegen auf der Driving Range war, in der Winterzeit und im Flutlicht gespielt habe und fasziniert war davon, wie ein Ball dann doch so fliegt, beleuchtet, wie ein Schweif am Himmel, fast wie eine Sternschnuppe, waren wir einfach begeistert, und da war diese Idee naheliegend. Und Stefan Malzew als Generalmusikdirektor der Neubrandenburger Philharmonie war leicht zu begeistern von dieser Idee. Und wir haben doch sehr viel Aufwand betrieben im vergangenen Jahr, um diese Idee auch umsetzen zu können. Es gab es noch nicht, man hatte keine Erfahrungswerte. Glauben Sie mir, so ein Golfpro ist ein absoluter Individualist. Machen Sie mal aus 14 Pros ein Team. Das war wirklich herausfordernd, aber erfolgreich letztendlich.
Vielleicht nochmal für die Hörer, damit die das wirklich begreifen. Also wir haben hier wirklich ein richtig klassisches Orchester. Wir haben einen Dirigenten, wir haben ein paar Golfpros, also Professionals, die Golf spielen. Und die schlagen jetzt die Bälle im Takt der Musik.
Man kann es sich vorstellen wie ein Feuerwerk, das begleitet wird von klassischer Musik oder durchaus auch Wasserspiele durch Fontänen verursacht. Hier gibt es ja keine Fontänen, sondern wirklich die im Takt geschlagenen Golfbälle. Das Ganze vor einem abendlichen Himmel, dass diese leuchtenden Bälle dann auch wirklich zu sehen sind und diese Kombination erzeugen und somit einfach diese Vielfalt darstellen, die Sie da sehen werden.
Was sagt denn so die Orchestergewerkschaft der Percussionspieler dazu, dass auch mal Golfpros in diese heiligen Hallen vordringen?
In der Tat war das durchaus herausfordernd, und bis auf die letzte Geige mussten wir wirklich viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber als wirklich Standing Ovations bei einem klassischen Konzert stattfanden, waren die Leute begeistert und natürlich auch stolz, an dieser Weltpremiere mitgewirkt zu haben. So war die Erfahrung im vergangenen Jahr, und so wie ich höre, ist die Vorfreude riesig in diesem Jahr.
Richtig neue Musikerkollegen hier geschaffen. Publikum ist eben schon mal angesprochen worden. Wer kommt denn zu sowas? Sind das jetzt Golfer, die auch Musik hören, oder sind das Klassikliebhaber, die auch in Kauf nehmen, dass nur Golfbälle fliegen?
Wenn ich mich entsinne, wie das Klientel bzw. unsere Gäste sich zusammengesetzt haben in diesem Jahr, waren das wirklich Gäste aus allen Schichten, die, oder aus allen Interessentengruppen, sind einfach Freunde der guten Unterhaltung, die es nicht ein schweres klassisches Konzert, das gibt der Rahmen dort gar nicht her, das ist ein Open-Air-Konzert, sondern es soll wirklich eine unkomplizierte Unterhaltung sein und das bietet es auf jeden Fall und somit nicht nur für Golfer, denn ein fliegendes Leuchtobjekt, was der Golfball letztendlich darstellt, das ist natürlich für jedermann sehr ansehnlich.
Also wie kann man sich das mal vorstellen? Ist das wie so eine englische Landpartie? Das heißt, die Gäste kommen, da werden dann Picknickkörbchen mitgebracht und Champagner getrunken und Erdbeeren gegessen. Und man sitzt auf einer kuscheligen Decke und dann hat man vor sich diese wunderbare Landschaft eines Golfplatzes. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Die Kulisse ist in der Tat sehr schön, zumal zufälligerweise diese Range oder dieses Areal so ausgerichtet ist, dass es gegen Sonnenuntergang stattfindet. Die Kulisse ist grandios. Im vergangenen Jahr ist es uns sogar geglückt, dass bei dem ruhigen Tang, wo die Kraniche noch einflogen, manchmal muss man Glück haben bei solchen Dingen. Es gibt in der Tat Champagner, es gibt aber auch ein gutes Glas Bier. Also wie gesagt, es ist unkompliziert. Es sind Bestuhlungen installiert. Es werden aber auch Bereiche sein, wo man einfach auf einer Picknickdecke dem gesamten Geschehen folgen kann.
Und der schönste Moment ist dann, wenn das Orchester fiedelt und spielt und rechts und links werden dann tausende Bälle in den nachtdunklen Himmel die geschossen und die Musiker ducken sich runter, damit sie bloß nicht getroffen werden.
Sicherheitsvorkehrungen sind natürlich ein wichtiger Aspekt, das haben wir in der Tat berücksichtigt, es gab auch keine Verletzten. Das gilt es natürlich zu bedenken, so ein Golfball wird schnell und er ist auch schmerzhaft, wenn man ihn abbekommen sollte, das ist aber absolut ausgeschlossen. Genau. Aber der spannende Moment bei diesem Konzert ist halt, treffen die Pros den Takt und sie haben es geschafft und es gab dort kaum Schnitzer. Es kommt mal vor, dass ein Ball nicht ganz gerade fliegt, aber das ist durchaus im Kalkül und das macht es eigentlich wiederum menschlich, dass im Prinzip niemand perfekt Golf spielt. Und glauben Sie mir, so ein Pro ist durchaus aufgeregt, vor 1500 Menschen spielen zu können.
Also wir halten nochmal fest, es ist eine absolute Weltsensation. Es gibt sonst nirgendwo hier in Land Flesensee am 11. September das nächste Konzert mit Golfbällen als zusätzliches Percussion-Element.
So ist es in der Tat und gekrönt wird es dann zu guter Letzt, wenn dann nicht nur 14 Pros professionell die Bälle schlagen, sondern glauben Sie mir, der Hummelflug begleitet von circa 160 Bällen, die sich da so leuchten, zeitgleich im nächtlichen Himmel tummeln, das ist schon spektakulär und das wird dann diesem Abend so sein. Die Sonne wird scheinen, da bin ich ziemlich sicher. Mein Open-Air-Glück wurde gerade am vergangenen Wochenende bei Max Rabe wiederum bewiesen, wo es Tag zuvor und Tag danach geregnet hat und dem Abend hatten wir herrlichen Sommerabend.
Erinnern Sie sich, wie ich das erste Mal nach London kam? Sie hatten zwei Eigenschaften, nach denen jeder trachtet. Gutes Aussehen und Jugend. Die Welt liegt Ihnen zu Füßen. Ich schlage vor, wir provozieren Sie ein wenig.
Du bist vollkommen...
Das ist nicht mein wahres Gesicht. Ich altere nicht. Nichts hinterlässt Spuren.
Was sind Sie?
Das, was Sie aus mir gemacht haben.
Was ist dein Geheimnis?
Wenn ich dir das sagte, müsste ich dich töten.
Wie furchterregend. Was ist da drin?
Gib mir den Schlüssel! Ich habe in meine Seele geblickt. Und dafür muss ich bezahlen.
Das war jetzt ja dramatisch. Der Film um einen Helden, der schön ist und nicht altern möchte. Im literarischen Original hört es sich auch spannend an, vor allem wenn Markus Hoffmann, der ja auch die kleinen Geschichten von Rolf Nöckel hier im Reiseradio intoniert, die Passage liest.
Er warf sich in seinen Stuhl und begann nachzudenken. Jäh trat die Erinnerung an die Worte in sein Bewusstsein, die er in Basil Hallwards Atelier an dem Tag, an dem das Bild fertig wurde, gesagt hatte. Ja, er erinnerte sich nun ganz deutlich. Er hatte den wahnsinnigen Wunsch ausgesprochen, dass er selbst jung bleiben solle und das Porträt altern. Dass seine eigene Schönheit unbefleckt bleiben und das Antlitz auf der Leinwand die Last seiner Leidenschaften und Sünden tragen solle. Dass das gemalte Bildnis von den Linien der Leiden und Gedanken durchfurcht werden und er den feinen Reiz und die Lieblichkeit seiner eben erst zum Bewusstsein erwachten Jugend behalten solle. Es war doch unmöglich, dass sein Wunsch erfüllt worden war. Solche Dinge gab es doch nicht. Nur daran zu denken schien ungeheuerlich. Und doch, da stand das Bild vor ihm und hatte einen Zug von Grausamkeit um den Mund.
Also klar, es geht um das Bildnis des Dorian Gray, ein wunderbarer, bittersüßer Roman von Oscar Wilde, der in Dublin geboren wurde. Und nun sind wir beim touristischen Thema, denn dieses Jahr feiert Dublin seinen berühmten literarischen Sohn, einen Sohn, den das prüde Dublin zu seinen Lebzeiten wegen einer schwulen Liebe gedemütigt, ruiniert und mit Kerker bestraft hatte. Jetzt gibt man sich liberal und bietet Führungen an auf den Spuren des berühmten Schriftstellers. Der befindet sich in Dublin übrigens in bester Gesellschaft zwischen Größen wie Beckett, Joyce, Shaw und anderen. Ich traf in Berlin seine Exzellenz, den irischen Botschafter Denmal Hall, selbst ein Literaturbesessener, und sprach mit ihm über Wilde, Dublin, Pubs und die saftigen Wiesen.
Zwischen den Zeilen Reisen auf dem Papier. Unser Buchtipp.
Dieses Jahr ist Oscar Wilde der Schriftsteller, um den sich alles dreht in Dublin. Ja. Warum?
Das ist richtig. In Dublin, in Irland, haben wir eine reiche literaturische Tradition. Zum Beispiel George Bernard Shaw, Oscar Wilde, W.B. Yeats, James Joyce, Sean O'Casey, Samuel Beckett. Alle kommen aus Dublin. So jedes Jahr haben wir eine Feiermonat, wann wir ein Buch feiern. Und dieses Jahr ist das Buch Das Bildnis Dorian Gray. Und meiner Meinung nach ist Wilde eine wunderbare Schriftsteller. Sehr, sehr intelligent, sehr komisch. Und sein Leben war auch sehr, sehr interessant. Und jetzt sind wir sehr, sehr stolz von Wilde. Aber früher, das war anders. Aber Irland hat sich in den letzten Jahren und so weiter viel, viel geändert.
Glauben Sie, dass die Iren, dass die Dubliner heute wirklich alle stolz sind auf den Lebensstil von Oscar Wilde?
Ich glaube, dass sie sind stolz, dass aus Dublin so viele ausgezeichnete Schriftsteller gekommen sind. Wie Wilde, wie Shaw, wie Joyce. Natürlich sind wir insbesondere stolz über Joyce, weil sein berühmter Roman Ulysses ist über Dublin geschrieben. Wilde hat in London gewohnt, Joyce hat in Paris gewohnt, Beckett hat in Paris und auch in Kassel in Deutschland gewohnt, aber Joyce hat über Dublin geschrieben, nur über Dublin geschrieben. Aber wir sind stolz über die Tatsache, dass wir so berühmte Schriftsteller wie Wilde, Yeats und Joyce, die aus Dublin gekommen sind.
Aber den Lebensstil möchte man lieber nicht hinterfragen.
Das Lebensstil Irland ist ein moderner Land und Dublin ist ein sehr moderner Staat. Und alle Lebensstil sind möglich in Irland heute, wie in Deutschland.
Was können die Besucher denn jetzt in diesem Jahr auf Oscar Wildes Spuren erleben in Dublin?
Wir haben in Merrion Square, wo Wilde geboren ist, eine große Denkmal, ein sehr interessantes Denkmal. Und in Dublin, wir haben viele Museen über die Dichter und die Schriftsteller wie Wilde. Und so man kann eine Führung durch Dublin haben mit vielen literarischen Beziehungen und Erfahrungen. Ja.
Außerdem gibt es 1000 Gründe, nach Irland zu fahren, nicht nur Oscar Wilde.
Oscar Wilde ist ein Grund, nach Irland zu reisen, aber natürlich haben wir eine wunderschöne Landschaft und eine lebendige Musik und Kultur und Tanzen und die irische Kneipen und so weiter. So, es gibt viele, viele Gründe, Irland zu besuchen. Ja. Und auch dieses Jahr, die Preise in Irland sind stark gesunken, weil unsere Wirtschaft ist gekürzt. Ja.
Herr Botschafter, herzlichen Dank. Ein besonderes akustisches Schmankerl für Sie. Seine Exzellenz, der Botschafter, nahm das Bildnis des Dorian Gray und liest für uns jetzt den letzten Abschnitt. Also, wenn Sie sich die Spannung erhalten wollen, was das Schicksal des schönen Mannes letztendlich war, dann müssen Sie jetzt weghören.
After about a quarter of an hour, he got the coachman and one of the footmen and crept upstairs. They knocked, but there was no reply. They called out. Everything was still. Finally, vainly trying to force the door, they got onto the roof and dropped down onto the balcony. The windows yielded easily. Their bolts were old. When they entered, they found hanging upon the wall a splendid portrait of their master, as they had last seen him, in all the wonder of his exquisite youth and beauty. Lying on the floor was a dead man in evening dress with a knife through his heart. He was withered, wrinkled, and loathsome. It was not until they had examined the rings that they recognized who it was. Thank you.
Ein bisschen bin ich natürlich neidisch, denn mein Lieblingsprofessor Karl Born wird sich am Montag das Reiseradio auf der kleinen Terrasse mit Blick auf den Atlantik anhören in seinem Urlaubshotel auf Lanzarote. Aber vor seinem Abflug mit dem Pauschalcharter zur christlichen Zeit um 3.30 Uhr morgens nimmt er sich natürlich noch die Zeit für unsere kleine lästerhafte Plauderei der Woche.
Mir ist da was aufgefallen, Herr Professor.
Ah, hi, mein lieber Karl. Oh, ich sehe ja schon, du hast deine Schwimmringe, die Quietscheente und den Urlaubshut auf dem Schreibtisch. Bei dir geht's jetzt in die Ferien, ne?
Ich sage ja immer, die Vorfreude ist ein wesentlicher Teil der gesamten Urlaubsfreude. Und so eine Quietscheente auf dem Tisch, das ist für mich immer, wenn ich hinschaue, die richtige Einstimmung. Und das, glaube ich, ist ohnehin ein Fehler, den viele Urlauber machen, dass es sich zu wenig mit dieser Vorfreude auf den Urlaub einstimmen. Einige lesen eben lieber die Frankfurter Tabelle, was man durch Reklamation rausbekommen kann.
Man glaubt, uns Menschen, die ja beruflich mit dem Tourismus zu tun haben, ja eh nicht, dass wir auch selbst überhaupt mal Urlaub machen. Wobei ich ja zugeben muss, es fällt mir auch schwer, da wirklich zu entspannen. Da lauert doch immer so der Profiblick im Hintergrund und tausend Kleinigkeiten, die fallen mir auf. Irgendwie bin ich da nie so richtig Urlauber. Geht dir das auch so?
Also da muss ich sagen, zum Glück überhaupt nicht. Wenn ich in Urlaub bin, lege ich im Kopf einen Hebel um und der Hebel bewirkt, ich will mich im Urlaub nicht ärgern. Selbst kleine Fehler im Service oder was, ich betone, liegt allerdings auf kleine Fehler, nehme ich mit großer Gelassenheit und ich bin aktiv fröhlich zum Hotelpersonal und in aller Regel kommt das auch fast immer entsprechend positiv zurück.
Naja, ich bin ja auch grundsätzlich eine Seele von Mensch, das weißt du, ja?
Ja, nur Seele, der ganze Mensch.
Aber ehrlich gesagt, also ich falle zum Ferienmachen lieber irgendwo auf der Welt bei Freunden ein, die freuen sich natürlich total, ganz weit weg vom organisierten Urlaub. Also ohne hier im Geringsten wirklich tourismuskritisch sein zu wollen, die Angebote der meisten Veranstalter sind absolut toll, aber mir geht es da irgendwie so wie einem Konditor, man soll ja auch nicht zu viele Nougat-Pralinen essen, aber du lässt dich jetzt verwöhnen, ganz klassisch pauschal.
Naja, ich merke schon, du bist auch einer der Intellektuellen für den Pauschalurlaub. Ist eigentlich nicht so ganz deine Linie.
Oh.
Also, ich fand es immer ganz witzig, wenn Leute auf mich zukamen, passiert mir auch heute noch, und Entschuldigung sagen, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Pauschalurlaub gemacht. Wie wenn das so ehrenrührig wäre. Dann sage ich immer, mein Gott, alles, was man zum ersten Mal gemacht hat im Leben, das weiß man doch. Zweites und drittes Mal vergisst man. Aber das erste Mal weiß man. Also, ich will dir jetzt keinen Vortrag über die Vorzüge der Pauschalreise halten, aber ich gebe ehrlich zu, da ich so klassischer Pauschaltourist bin, es freut mich immer aufs Neue, wenn irgendwo Individualtouristen stehen bleiben, zulasten der Pauschalreisenden, so wie jetzt bei der Aschewolke. Also, wer fliegt zuerst heim? Erst die Pauschaltouristen und dann die Individualtouristen.
Ja.
Also, aber ich steck schon Füße hoch.
Nein, also du hast mich jetzt völlig falsch eingeschätzt, mein Lieblingsprofessor. Ich liebe Pauschalurlaub. Ich mag mich nämlich überhaupt nicht.
Ich wollte ja nur, dass du es ausdrücklich nochmal sagst.
Genau. Ich finde es nämlich total schrecklich, mich mit all diesem Kleinkram beschäftigen zu müssen. In der privaten Organisation muss ich ja beruflich bei Filmdrehs eh genug. Und für mich ist es eine absolute Horrorvorstellung, irgendwo am Flughafen ankommen und erstmal den Kampf mit den Taxifahrern auszufechten oder womöglich noch ein Hotel suchen. Also, von daher Ehrenrettung für die Pauschalreise. Alle Veranstalter können aufatmen. Sie werden diesmal nicht gebasht. Und die Pauschalreise, die wird auch heute unser Thema bestimmt. Denn hast du schon mal als Profi das Kleingedruckte gelesen zu deinem Hotel, wenn du es jetzt direkt buchen solltest? Es scheint ja da doch ein unseliger Trend irgendwie um sich zu greifen. Nicht nur bei den Billigflügen, sondern auch in den Hotels, die Urlauber für alle möglichen Extraleistungen erstmal zur Kasse zu bitten.
Also da muss ich zugeben, ich bin ohnehin kein Typ, der Kleingedrucktes liest, generell nicht. Das ist das ein oder andere Mal schon unangenehm geworden, aber da bin ich einfach zu faul dazu, aber es ist nachlässig. Hotels habe ich jetzt gelesen, dass man das da machen soll, aber ich glaube, bevor unsere Hörer jetzt vor Schreck da umfallen, sollten wir sagen, dass das, was da im Moment gerade so bemängelt wird, vor allem in der Karibik und in der USA und den USA zurzeit Mode ist. Allerdings, was sagt uns die Lebenserfahrung? Dass jeder in den USA gepflegte Schwachsinn tendenziell danach schreit, irgendwann von Deutschland aus importiert zu werden.
Ja, was wahrscheinlich als erstes wieder aus der Mottenkiste gekramt wird, ist die Gebühr für die Benutzung der Sonnenliegen, wie unselig ja immer schon an manchen Mittelmeerstränden gerne praktiziert.
Also Sonnenliegenvermieter ist eigentlich ein echter Traumjob. Du sitzt da auf deinem Stühlchen am Strand in Italien oder Spanien. Die Kunden, die Touristen meine ich, ne, die bringt der liebe Gott, Klammer auf, in Gestalt der Reiseveranstalter, Klammer zu.
Klammer zu.
Die einmal angeschafften Sonnenliegen haben eine Einsatzzeit von Jahrzehnten. Und der Sonnenliegenchef muss eigentlich nur die Hand aufhalten, um die Euros zu zählen.
Wobei, es wäre ja noch einzusehen, wenn damit auch irgendwie ein Service verbunden ist. Also bei Thomas Cook erinnere ich mich, da kann man ja auch heute schon in einigen Hotels gegen Aufpreis die Liege und ein Handtuch von freundlichen Bademeistern reservieren lassen und vor allem gegen missgünstige Billigurlauber verteidigen lassen.
Also ich wollte schon immer mal anrufen dort und ich muss das machen, ob das nur ein Werbegag ist oder ob es tatsächlich jemanden gibt, der diese Leistung bucht. Denn ich sage mir immer als Sonnenliegenprofi, was nützt mir eine Liege, die ich mieten kann? Als Profi braucht man zwei, weil man ja weiß, die Sonne wandert im Laufe des Tages.
Mein lieber Karl, du als Großverdiener kannst natürlich diesen Service auch zweimal bezahlen. Dann lässt du dir halt zwei Liegen reservieren.
Gut, dann ist es, wenn ich noch mal frage, A, wie wird es angenommen und B, kann man auch zwei Liegen reservieren? Genau.
Also angeblich soll es ja ein super angenommener Service sein, behauptet zumindest Thomas Cook. Aber gehen wir nochmal zurück auf die anderen Hotels in der Karibik, überhaupt im Ami-Urlaubsbereich, du hast es ja eben gesagt, da scheint das ja wirklich schon skurrile Blüten zu treiben. Ich lese hier gerade in einem Artikel der Welt, dass da pro Tag 1,50 Dollar Pool-Trinkgeld berechnet werden, also nicht Pool-Benutzung, sondern Pool-Trinkgeld für den Bademeister, bis zu, jetzt halte ich fest, 74 Dollar pro Tag für Klimaanlage und Energiegebühr. Da gibt es dann die obligatorische Kofferträgergebühr von bis zu 8 Dollar und selbst eine Zimmerreinigungstrinkgeldpauschale zwischen 3 und 35 Dollar pro Tag. Und wenn das hier stimmt, was in dem Artikel steht, dann verlangt das Atlantis Hotel auf den Bahamas von seinen Gästen bis zu 63 Dollar pro Person und Nacht als Zimmer-, Mädchen- und Versorgungseinrichtungsgebühr. Und jetzt lass jetzt bitte nicht deine Fantasie wieder mit dir durchgehen. Es geht hier nicht um Nacktputzen oder so.
Also, lieber Herr Drenzen, übertrage deine Sexfantasien bitte nicht auf mich.
Die habe ich sicher nicht.
Und für deinen 1 Dollar Trinkgeld kommst du da auch nicht weit. Also das muss ja schon ein Luxushotel sein. Dann verstehe ich allerdings den ganzen Ansatz nicht. Aber was soll's, ich finde es im Prinzip, und das werde ich jetzt vielleicht überraschen, gar nicht so schlecht, wenn Kunden, die es immer noch billiger wollen, und nochmals billiger, die überhaupt keinen Bezug zu dem Wert eines Produktes haben, wenn man denen das Geld auf andere Art und Weise aus der Tasche zieht. Dort, wo ich meinen Urlaub verlebe, wenn ich das in der mir eigenen Bescheidenheit sagen darf, gibt es solche Zusatzgebühren nicht.
Aber das Atlantis auf den Bahamas ist ja auch nicht gerade eine Hartz-IV-Absteige, sollte man auch mal dazu sagen. Aber ja, glaubst du eigentlich wirklich, dass wir hier einen Trend erleben, der jetzt langsam anfängt? In Zukunft gibt es eben die konkurrenzlos günstige Hammerrate auch im Fünf-Sterne-Luxus und dann wird bei 1000 Gebühren zugeschlagen, nur damit man in diesen Portalen irgendwo an erster Stelle steht.
Also, um jetzt ganz ernsthaft zu sein, ich kann mir das durchaus denken, dass das Trend wird. Ich werde ja von Kollegen von dir öfters gefragt, was ist gerade Trend im Tourismus? Und meine Standardantwort lautet dann immer, falsche Frage. Es muss nicht heißen Trend, sondern Trends mit S hinten, also Plural. nicht nur, dass es mehrere Trends, und es ist wirklich typisch im Tourismus, gleichzeitig gibt, einige davon laufen auch exakt gegenläufig. Also zum Beispiel Trend mehr Action im Urlaub und gleichzeitig gibt es einen Trend, wie man ja weiß, mehr Entschleunigung im Urlaub.
Richtig.
Und da halte ich es für denkbar, die einen wollen All-Inclusive, ein Preis und alles ist drin, wohl wissend, dass man bei All-Inclusive theoretisch auch für etwas zahlt, das man nicht in Anspruch nimmt. Und dann wahrscheinlich die anderen, genau die du gemeint hast, die tagelang vergleichen, wo man ein Hotelzimmer noch einmal für 10 Cent billiger bekommen kann. Naja, und von irgendwas müssen die Anbieter ja auch leben. Und wer sich schon seit Jahren von Ryanair and Company mit den Nebengebühren bescheißen lässt, um es mal deutlich zu sagen, na, denen kann man mit vielleicht Hotelnebengebühren auch eine kleine Freude machen.
Naja, aber ich glaube, dass wirklich diese Internetlisten, mittlerweile diese Rankings, da eine ganz unselige Rolle spielen. Ich meine, manches macht ja vielleicht Sinn, im Business-Hotel das Frühstück extra zu bezahlen. Da wollen eben manche morgens nur einen Kaffee und ein Croissant. Aber bei Ferienhotels, was meinst du denn? Wird das ein Argument mehr für den Veranstalterurlaub, ähnlich wie bei der Buchung eines Mietwagens, die man ja auch tunlich nie in Amerika am Counter machen sollte zum Beispiel?
Also nachdem du dich jetzt inzwischen als doch Fan der Pauschalreise geoutet hast, mache ich jetzt keine sehr bissige Bemerkung, sondern sage in der Tat, die gute Pauschalreise hat hier schon Vorteile oder auch Veranstalterreise, wie neuerdings Herr Dr. Böttcher von der TUI sagt. Und nochmal auf das Business Hotel zurückzukommen, das ist mir in der Tat schon ein paar Mal passiert, dass ich aus welchen Gründen auch immer teuer übernachtet habe, in der Regel, wenn mich irgendjemand einlädt zu einem Vortrag und morgens so früh aus dem Zimmer muss, weil ich abreisen muss, dass es gar kein Frühstück gibt, aber im Zimmerpreis das Frühstück mit drinnen ist. Mhm. Aber ich glaube, darum geht es hier ja nicht.
Nee.
Hier geht es darum, den Kunden mit Kleinigkeiten dem wirklich das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das also ist,
für mich ist immer so eine Hassgebühr, ist immer die Internetgebühr oder sowas.
Ja, ja,
da kann ich mir furchtbar drüber aufregen. Ja. Aber ich sehe hier auch gerade im anderen Artikel, dass Michelle Obama, unsere wunderbare First Lady aus Amerika, mit einer, nicht mit zwei, mit einer Tochter Kurzurlaub bei Marbella verbringt. Und jetzt halte ich fest, 60 der 129 Zimmer in diesem kleinen, schnuckligen Hotel hat sie dafür reservieren lassen. Wahrscheinlich für das ganze umfangreiche Gepäck für die 4 Tage. Das wäre doch jetzt mal putzig, wenn die Hotelanlage mit ihr auch so verfahren würde wie andere Hotels in Amerika und dem Weißen Haus entsprechende Gebühren nachberechnet.
Also schade, dass die Lady immer mit dem Regierungsjet fliegt. Sie wäre eine tolle Kundin für Ryanair. Flugpreis 20 Euro, aber 20.000 Euro Übergepäck, wenn das überhaupt reicht bei der Dame. Aber ich habe auch gehört, die Region dort in der Nähe von Marbella, die überschlagen sich vor Freude wegen diesem Super-Promi. Die sagen, das ist diese Werbung, die hätten wir uns überhaupt nicht kaufen können. Die haben sogar die Straße zum Hotel neu geteert und, jetzt kannst du dich mal festhalten, und haben sogar neue Straßenlaternen aufgestellt. Also hier hört es dann bei mir jetzt mit der Lobpreisung der Pauschalreise auf, denn ich glaube, für einen normalen TUI-Urlauber hätten die das wahrscheinlich doch nicht gemacht.
Nein, selbst für dich nicht, aber ich wünsche dir auf jeden Fall den nettesten Eincreme-Service auf den Kanaren. Das gibt es übrigens wirklich. In Miami Beach im Ritz-Carlton gibt es Tanning Butler, die schönsten Sportstudio-Jungs mit geradezu astronomischen Trinkgeldern von der weiblichen Klientel. Jetzt müssen die Jungs übrigens Sweatshirts tragen, habe ich gerade gehört, wegen der Prüderie. Und natürlich wünsche ich dir einen wunderbaren Urlaub. Und wenn dir langweilig wird, dann, ja, dann skypen wir vielleicht auch mal in den nächsten Wochen. Ist das gut?
Ist prima. Also abgesehen, dass du mit dem letzten Angebot mir keine allzu große machen kann. Aber ich weiß auch schon, wo es schön ist in meinem Urlaubsgebiet. Aber alle Geheimnisse muss ich ja nicht ausplaudern.
Okay, also, wie sagt man so schön in Spanien? Hasta la vista, Baby. Mach's gut. Und einen guten Flug und eine schöne Zeit auf Lanzarote.
Ja, prima. Dann bis irgendwann mal in der Zwischenzeit des Urlaubes.
Genau. Und bei uns regnet's, also bei euch wird's sicherlich schöner werden.
Ich habe gerade nachgesehen, es ist traumhaft schönes Wetter.
Night, night, night. Okay, bis dann. Ciao, ciao.
Okay, bis dann. Ciao, ciao.
Und
Und das war es schon für heute. Eine interessante Meldung habe ich noch in der Travel Tribune entdeckt. Wir, die wir ja gerne reisen, sind ja alle auf der Suche nach den perfekten Traumzielen. Leider sind wir mit diesem Wunsch nicht allein. Und dann kann es eben leicht passieren, dass die schönsten Plätze der Welt bald durch die Besuchermassen, ja, sagen wir es ruhig, ruiniert sind. 15 solcher durch Touristen zerstörter Fernwehträume hat jetzt das amerikanische Mother Nature Network aufgelistet. Machu Picchu in Peru, Australiens Great Barrier Reef, die zu Ecuador gehörenden Galapagos-Inseln, Teotihuacan in Mexiko, die Antarktis, das Reservat Masai Mara in Kenia, Angkor Wat in Kambodscha, Stonehenge in Großbritannien, der Mount Everest, das Taj Mahal in Indien, Phi-Phi Islands in Thailand, Tansanias Ngorongoro-Krater, Cozumel in Mexiko, die chinesische Mauer und die ganze Insel Bali. Wirklich zu spät für diese Ziele? Ach was. Natürlich ist das Alleinsein an schönen Orten der größte Luxus, den man heute noch erleben kann. Aber wer mit dem Herzen reist, der wird überall schöne Momente haben. Man muss den Rest einfach ausblenden. In diesem Sinne, schön, dass Sie bei unserer kleinen Reise dabei waren. Bis zum nächsten Mal, wo immer Sie uns auch zuhören.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drenseck für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!